Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie es trotz Busstreiks hier geschafft haben. Für diejenigen, die heute nicht kommen können, haben wir die Aufzeichnung. Wie üblich würde ich gerne beginnen mit einer Wiederholung von dem, was wir am Montag besprochen haben. Und zwar ging es da um unser Kapitel 2 Schrödinger-Gleichung und Operatortheorie. Und der Ausgangspunkt war nochmal, dass wir Teilchen, das sind jetzt für uns im chemischen Kontext beispielsweise Elektronen oder Atomkerne, dass wir die als Wellen beschreiben können. Das ist so die Idee in der Quantenchemie. Und eine wichtige Gleichung, die für diese Wellen gilt, ist die Schrödinger-Gleichung. Die steht hier. Da müssen wir vielleicht gerade eben nochmal die Bestandteile klären. Da gibt es ein H quer. Das ist das Planck'sche Wirkungsquantum H geteilt durch 2π, das Ganze zum Quadrat. Dann haben wir ein geteilt durch 2m. M ist die Masse des Teilchens. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Elektron und ein Molekül beschreiben wollen, dann wäre hier die Elektronenmasse einzusetzen. Dann haben wir Psi. Psi ist die Wellenfunktion, die dieses Teilchen, was wir beschreiben wollen, beispielsweise das Elektron, eben charakterisiert. Das ganze Konstrukt, diese ganze Gleichung hier, ist eine Differentialgleichung. Das heißt, wir suchen Lösungen dieser Differentialgleichung und diese Lösungen sind diejenigen, bei denen wir Funktionen Psi von x gefunden haben, die, wenn man sie hier einsetzt, das Ist-Gleichzeichen rechtfertigen. Und dieses Psi ist diese Wellenfunktion, diese Eigenfunktion. Und Sie sehen, wir haben uns jetzt hier erstmal auf eine Dimension beschränkt. Das heißt, die ist nur von x abhängig. Wir werden das dann später natürlich auf mehrere Dimensionen erweitern. Und Sie sehen auch, dass wir die Zeitabhängigkeit weglassen. Da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, dass wir davon gesprochen haben, es geht hier erstmal um stehende Wellen. Und die Zeitabhängigkeit wird dann einfach mit einem komplexen Exponentialterm dran multipliziert. Die spielt aber erstmal hier keine größere Rolle. Dann haben wir hier ein V von x. Für das V steht für das Potential. Ich hatte als Beispiel so eine Murmelbahn mir vorgestellt, wo Sie sagen, okay, die Murmel rollt jetzt diese Murmelbahn hoch und runter und dabei hat die Kugel eine Gesamtenergie und diese Energie ist eben aufgeteilt auf eine kinetische Energie und auf eine potenzielle Energie. Und dieses potenzielle Energie wird über das Potential im Schwerefeld im Fall der Kugelbahn vermittelt. Und Sie haben eben ein hohes Potential an den Stellen, wo die Kugelbahn weit oben ist und ein niedriges Potential, wo sie weit unten ist. Und das würden Sie eben durch so eine Funktion v von x beschreiben können. Und dann bleibt auf der rechten Seite noch ein E, das ist der Energieeigenwert für die Gesamtenergie. Und nur mal als Ausblick, was Sie jetzt tun könnten, wenn Sie das Potential, was ein Elektron in einem Atom spürt, hier einsetzen würden, könnten Sie diese Gleichung lösen, würden verschiedene Psi von x finden, die diese Gleichung lösen. Das geht dann in Richtung, das sind dann Orbitale und Sie würden für diese Orbitale Energieeigenwerte finden. Das ist dann, sind dann die Energie oder die quantisierten Energien, die das Atom einnehmen kann. So grob könnte das aussehen. Diese Schrödinger-Gleichung ist eine besonders wichtige Gleichung eines wahrscheinlich noch wichtigeren allgemeinen Typs. Und zwar sehen Sie diesen allgemeinen Typ von solchen Gleichungen hier nochmal aufgezeichnet. Zu jeder Observable, eine Observable ist eine messbare Größe, Gesamtenergie, kinetische Energie, potenzielle Energie, Drehimpuls, Impuls, Ort, all diese Dinge, die Sie von beispielsweise einem Elektron im Experiment bestimmen können. Zu jeder einer solchen Observable gibt es in der Quantenchemie einen zugehörigen Operator. Operatoren werden bei uns durch so ein Dach gekennzeichnet. Ein Operator ist eine Rechenanweisung. Also die Rechenanweisung kann sein, multipliziere mit 7, integriere von bis, leite dreimal nach x ab, irgendwie sowas. Und zu jeder Observable gehört ein solcher Operator und die zugehörige Eigenwertgleichung ist, Operator auf Eigenfunktion ist Eigenwert mal Eigenfunktion. Auch das ist eine Differentialgleichung. Wir suchen also Gleichungen Psi, die diese Differentialgleichung lösen. Im Allgemeinen gibt es sehr viele verschiedene Lösungen, oft unendlich viele. Damit wir den Überblick behalten, nummerieren wir die durch mit dem N. Das heißt, wir haben dann die Lösung Psi 1, Psi 2, Psi 3 und so weiter. Und die haben jeweils einen eigenen Eigenwert A1, A2, A3 und so weiter. Und was Sie sehen sollten, ist, dass die Schrödinger-Gleichung genau eine solche Eigenwertgleichung ist. Wir haben einen Operator. Der Operator lautet, nimm die Funktion Psi, leite sie zweimal nach x ab, multipliziere das Ganze mit minus h Querquadrat durch 2m und dann addiere dazu die Funktion mit v von x multipliziert nochmal dran. Das wäre der Operator, der ist jetzt so wichtig, dass er einen eigenen Namen bekommt. Das ist der Hamilton-Operator, abgekürzt mit einem h und einem Dach drauf. Und die Schrödinger-Gleichung sagt eben, Hamilton-Operator auf die Eigenfunktion Psi n gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Und diese Eigenwerte sind eben die Energieeigenwerte, weil der Hamilton-Operator der Operator für die Gesamtenergie ist. Wenn Sie zu einem Operator in der Quantenchemie diese Eigenwertgleichung lösen und finden alle Psi-Ns, also im Zweifel unendlich viele, dann sind das die Eigenfunktionen. Und diese Eigenfunktionen haben zwei Eigenschaften, die wichtig sind für uns. Die erste Eigenschaft ist, dass die Eigenfunktionen zu einem quantenmechanischen Operator orthogonal zueinander sind. Das heißt, dass das Integral über Psi i Stern Psi j dx 0 ist, wenn i und j unterschiedlich sind. Also wenn Sie die fünfte Eigenfunktion nehmen, komplex konjugieren und dann die 28. Eigenfunktion Psi j dran multiplizieren, dann darüber integrieren, kommt 0 raus. Das gehört zu den wichtigen Eigenschaften. Die zweite wichtige Eigenschaft ist, dass die Eigenfunktionen zu einem quantenmechanischen Operator ein vollständiges System bilden. Das heißt, Sie können jede beliebige Funktion, die können Sie sich ganz frei ausdenken, immer ausdrücken durch eine Superposition, gewichtet mit den Bns über die Psi-Ns. Das ist eine Eigenschaft, die wir auch häufig brauchen werden. Ja, soweit vielleicht meine Schnellzusammenfassung. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, dazu irgendwelche Fragen loszuwerden. Haben Sie denn welche? Können Sie welche formulieren? Die Frage, ich wiederhole es gerade nochmal für die Zuschauer im Stream, ist, warum lässt man dieses V von X hier in den Hamilton-Operator einfließen und warum zieht man es nicht elegant auf die andere Seite rüber? Das liegt daran, dass V von X keine Zahl ist, sondern eine Funktion. Und auf der rechten Seite wollen Sie gerne eine reelle Zahl E haben, die Sie mit der ursprünglichen Eigenfunktion multiplizieren. Und deswegen gehört dieses V von X, was Sie als Funktion dran multiplizieren, das kann ziemlich kompliziert sein, dieses V von X. Deswegen lassen Sie es auf der linken Seite und ziehen es in den Hamilton-Operator mit rein. Ich glaube, so würde ich darauf antworten. Dann muss ich nochmal sozusagen an Sie appellieren. Mir ist völlig klar, dass das jetzt alles sehr, sehr abstrakt wirkt. Und ich kann Ihnen nur noch mal versichern, ich würde hier nicht eine Zeile aufschreiben, die ich nicht für absolut notwendig halten würde, um das, was wir jetzt im Folgenden machen, auch irgendwie anwenden zu können. Und natürlich geht es darum, dass wir nachher Moleküle beschreiben können. Das ist immer im Hinterkopf. Dann wollte ich sehr gerne fragen, Sie hatten, glaube ich, am Mittwoch jetzt die erste Übung. Hat das so zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert? Also Sie haben das Blatt bekommen, Sie konnten Ihre Lösung hochladen, Sie haben den Raum gefunden, da war ein kompetenter, sympathischer Tutor, der irgendwas mit Ihnen getan hat und das läuft. Schön. Gut, dann würde ich jetzt sehr, sehr gerne mit Ihnen zu Kapitel 3 wechseln, Postulate der Quantenmechanik. Und ich hatte Ihnen zugesagt, dass wir die Folien, die wir hier zeigen, dass wir die auch über Ilias zur Verfügung stellen. Das sollte jetzt passiert sein oder passieren. Und ich würde gerne hier diese Folie verwenden, weil da sehr viel Text draufsteht, dass ich das nicht alles in die Tafel schreiben muss. Ich glaube, Sie müssten es auch nicht abschreiben, sondern würden dann eher auf Ilias zugreifen, dass Sie diesen Text nochmal sehen. Und das Schöne in der Quantenchemie ist ja, dass wir über die Formelschreibweise viele Dinge auch sehr, sehr kompakt ausdrücken können und nicht so viel Text brauchen. Aber zum Verständnis ist der Text vielleicht wichtig. Ich würde Ihnen jetzt im Folgenden vier Postulate präsentieren, die Ihnen wie eine Art Kochrezept sagen, wenn Sie die anwenden, dann können Sie Experimente richtig vorhersagen. Diese Postulate fallen vom Himmel, das Ganze ist ein theoretisches Konstrukt. Die können Sie nicht ableiten, sondern Sie erkennen eben, oder anders gesagt, man hat mit Hilfe dieser Postulate experimentell Vorhersagen gemacht, die sich als wahr erwiesen haben. Und deswegen scheint es irgendwie vernünftig zu sein, diese Postulate auch weiter anzuwenden, bis man sie vielleicht an irgendeinem Zeitpunkt auch mal widerlegt hat. Gut, was sagt uns das Postulat 1? Der Zustand eines quantenmechanischen Systems wird durch eine Wellenfunktion Psi von x und t vollständig beschrieben. Da eiere ich eigentlich schon die ganze Zeit drumherum. Hier steht es jetzt nochmal als Satz. Wenn Sie ein beispielsweise Elektron und sein Verhalten beschreiben wollen, dann können Sie das tun, indem Sie diesem Elektron eine Wellenfunktion zuordnen. Und wenn Sie das getan haben, dann steht da alles drin, was Sie über dieses Elektron wissen müssen. Es ist ein kleines bisschen komplizierter natürlich. Hier steht erstmal nur ein x. Das wäre wieder eine Ortskoordinate in einem eindimensionalen Universum. Das ist im Allgemeinen natürlich ein bisschen komplizierter, aber für jetzt reicht uns das erstmal. Also, kennen Sie Psi von x und t, wissen Sie alles. Das ist die Idee. Und was könnte man sich jetzt denn wünschen, was man über so ein Elektron oder im Allgemeinen ein Teilchen wissen könnte? Da ist die erste sehr, sehr naheliegende Frage, wo ist denn das Teilchen überhaupt? Und da kommen Sie jetzt schon gleich in Berührung mit einer sehr, sehr wichtigen Eigenschaft in der Quantenchemie. Und zwar können Sie den Ort eines Teilchens nicht eindeutig vorhersagen. Das erkennen Sie beispielsweise an dem Doppelspaltexperiment, wo Sie Elektronen durch den Doppelspalt fliegen lassen und nicht genau sagen können, ist das Teilchen eigentlich jetzt gerade durch Spalt 1 oder durch Spalt 2 geflogen. Oder es ist etwas, wenn Sie Elektronen in Atomen und Molekülen beschreiben, dass Sie dort von Wahrscheinlichkeiten sprechen, irgendwo das Elektron zu finden. Und genau das wird jetzt hier nochmal formuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen zum Zeitpunkt T0 in einem räumlichen Intervall der Breite dx mit dem Zentrum x0 aufhält, ist gegeben durch irgendeine Gleichung. Ich würde gerne erst nochmal Ihre Sympathie wecken wollen für diese komplizierte Formulierung. In einem räumlichen Intervall der Breite dx mit dem Zentrum x0 und so weiter. Und ich würde Ihnen das an einem praktischen Beispiel sagen. Wenn Sie eine Statistik beispielsweise über das Gewicht oder das Körpergewicht in dieser Gruppe hier anfertigen wollten, dann könnten Sie jetzt, wenn wir jetzt mal die datenschutzrechtlichen Bedenken außen vor lassen, könnten Sie zum Beispiel fragen, wer von Ihnen wiegt denn 75 Kilo? Sollen Sie sich bitte mal melden, machen Sie um Gottes Willen nicht. Dann könnten Sie zögern, ob Sie sich melden sollen, weil Sie vielleicht 75,3 Kilo wiegen. Dann wissen Sie nicht so genau, das ist mir ein bisschen peinlich, Entschuldigung. Hallo Herr Sand, das ist nett, dass Sie zurückrufen. Ich stehe hier im Hörsaal gerade und habe vergessen, mein Handy auf Stumm zu schalten. Ich melde mich wieder, ja? Vielen Dank. Ja, tschüss. Das Ministerium, von dem meine Kinder gerne als das Zaubereiministerium sprechen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen abgelenkt. Ich war gerade bei einem Gewichtsanalogon. Also die Frage, wiegen Sie 75 Kilo, ist so nicht so gut zu beantworten, weil Sie nicht wissen, ob Sie bei 75,3 Kilo sagen würden, oh ja, da gehöre ich auch dazu. Und wenn Sie aber, sagen wir mal, 74,9998 Kilogramm wiegen, dann wiegen Sie streng genommen auch nicht 75 Kilogramm. Und um diesem Dilemma zu entgehen, könnte ich Sie fragen, wer von Ihnen wiegt denn zwischen 73 und 77 Kilogramm? Und genau so macht man es mit dem Teilchen auch. Man sagt halt nicht, ist das Teilchen genau am Ort 7 Zentimeter, sondern man sagt eben, ist das Teilchen in einem räumlichen Intervall der Breite dx mit dem Zentrum x0. So. Wenn Sie diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollen, dann gebe ich Ihnen hier die Formel, die ist hier aufgeschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, Teilchen beim Ort x0 zum Zeitpunkt t0 in einem räumlichen Intervall der Breite dx zu finden, berechnet sich aus Psi Stern von x0 und t0 mal Psi von x0 t0 dx. Oder mit anderen Worten, Sie bilden das Betragsquadrat der Wellenfunktion an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das ist super, super anschaulich. Wenn ich Ihnen irgendeine wild auf- und abzappelnde Wellenfunktion an die Tafel malen würde, dann würden Sie vielleicht bis vorhin noch gesagt haben, okay, das sagt mir überhaupt nichts. Jetzt haben Sie eine ganz klare und anschauliche Deutung. Bilden Sie das Betragsquadrat dieser Funktion und dann bekommen Sie ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. Diese Sache mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist noch so ein bisschen diffizil. Ja? Also ich suggeriere Ihnen jetzt, wir wissen nicht ganz genau, wo das Teilchen ist, aber wenn wir nachgucken, wo das Teilchen ist, was durch die Wellenfunktion von Psi und x und t beschrieben wird, dann finden wir es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an diesem Ort oder an jenem Ort oder an diesem Ort. Und die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an diesem Ort zu finden, geht mit dem Betragsquadrat der Funktion. Sie haben eine Frage, das ist super, danke. Also die Frage ist, wenn wir so eine unendlich ausgedehnte Welle haben, wie wir sie jetzt beschrieben haben, so einen Sinuszug, bedeutet das dann nicht, dass die Wahrscheinlichkeit des Teilchens irgendwo bei minus unendlich oder irgendwo bei plus unendlich zu finden oder irgendwo in der Mitte oder irgendwo daneben der Mitte, die ist die dann nicht eigentlich überall gleich und ist das nicht irgendwie komisch? Und die Antwort lautet, ja, Sie haben völlig recht, ja. Wenn wir einen unendlich ausgedehnten Wellenzug wählen, dann können wir das mathematisch sehr gut beschreiben, irgendwie so ein e hoch i kx Term oder sowas. Aber dann ist es in der Tat so, dass unser Teilchen über das gesamte eindimensionale Universum verschmiert ist. Das hat gewisse Vorteile in der Beschreibung dieser Art zu machen, aber für viele praktischere Probleme ist es nicht so hilfreich. Das heißt, wir werden andere Wellenfunktionen finden müssen. Ich blätter einfach mal irgendwie gerade durch meinen Foliensatz durch, ob ich mal irgendwas in der Art finde. Hier zum Beispiel. Sie brauchen es im Detail überhaupt nicht zu verstehen. Ja? Das kommt irgendwie in 6 Wochen oder sowas. Aber was Sie hier sehen, sind in Rot eingezeichnet irgendwelche Wellenfunktionen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was sagen mir diese Wellenfunktionen, dann erinnern Sie sich jetzt bitte dran, aha, ich muss das Betragsquadrat davon bilden. Auch wenn Sie keine Studiengebühren bezahlen, biete ich Ihnen den Service an, bilde das Betragsquadrat, das sehen Sie hier. Und jetzt sagt Ihnen dieses Betragsquadrat, dass Sie das Teilchen, beispielsweise wenn Sie den Grundzustand betrachten, dass Sie dieses Teilchen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwo hier in der Mitte finden, mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit hier links und rechts und mit einer ziemlich, ziemlich niedrigen Wahrscheinlichkeit irgendwo hier. Das wäre die anschauliche Deutung. Und dann können Sie das Experiment machen, wo ist Ihr Teilchen? Und dann kriegen Sie eben ein Ergebnis. Was Sie auch angesprochen haben, ist die sogenannte Normierung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Teilchen denn hier und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es hier und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es hier und so weiter, dann muss die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 ergeben. Denn Sie haben nur ein Teilchen, aber das Teilchen ist auch irgendwo. Daraus können Sie was sehr Wichtiges ableiten. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden, ich schreibe das einfach nochmal ab, was Sie gerade auf der Folie gesehen hatten, wenn Sie dieses P von x0, t0, dx schreiben als Psi Stern von x0, t0 mal Psi von x0, t0, dx. Wenn Sie über alle Orte integrieren, dann würden Sie sowas bekommen wie das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern von x und t0 mal Psi von x und t0 dx. Das muss eben 1 sein. Das ist die Normierung. Oder wenn Sie es in unserer Bra- und Ket-Schreibweise lieber aufschreiben, dann können Sie es aufschreiben als Bra, Psi, Ket, Psi ist 1. Und wenn Sie es noch eleganter aufschreiben wollten, dann könnten Sie jetzt aufschreiben, das Ganze in Eigenfunktionen, Psi i, Psi j. Kann jemand sagen, was das ist? Wenn Sie zwei Eigenfunktionen Psi haben, Psi i und Psi j, und Sie bilden genau diesen Ausdruck. Ja, bitte. Das ist 0, damit beziehen Sie sich auf die Orthogonalität der beiden Eigenfunktionen, das stimmt. Es stimmt aber nur, wenn i ungleich j ist. Was wäre denn, wenn i gleich j ist? Naja, dann würden Sie das hier finden und dann wäre aufgrund der Normiertheit das Ergebnis 1. Das heißt, Sie könnten hier aufschreiben, Psi, also Bra, Psi i, Ket, Psi j ist genau dann 0, wenn i ungleich j ist und genau dann 1, wenn i gleich j ist. Und da haben Sie vielleicht in der Mathematik das Kronecker-Delta mal kennengelernt. Delta i j, haben Sie das mal gesehen? Also das ist einfach eine abkürzende Schreibweise. Das bedeutet, dass es 0 für i ungleich j und 1 für i gleich j ist. Gut. Damit haben wir eine anschauliche Deutung von Wellenfunktionen gefunden. Und wenn ich Ihnen vielleicht noch mal kurz irgendwelche Wellenfunktionen zeige, die Sie sympathischer finden oder die Ihnen bekannter vorkommen. Sowas hier zum Beispiel, das kennen Sie irgendwie von aus der allgemeinen Chemie. Oder weiß nicht, ob wir auch... Ja, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel für die Orbitale. Oder ich hatte irgendwo, hier hatten wir nochmal eine Darstellung gesehen. Das sagt Ihnen etwas über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Wenn Sie die dahinterliegenden Funktionen ins Betragsquadrat nehmen, dann sagt Ihnen der Wert was über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Das sagt Ihnen dann zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron am Atomkern ist oder 5 Meter weg vom Atomkern ist oder wie auch immer. Gut. Damit würde ich gerne zu meinem Postulat 2 kommen. Sie haben eine Frage. Ja, bitte. Ja? Mhm. Aber Ah, da muss man nur entscheiden, ob die Grenzen zum Intervall gehören oder nicht. Also man könnte zum Beispiel sagen, wiegen Sie mehr als 73 Kilo und weniger als 77 Kilo, dann wüssten Sie es genau. Wenn Sie 73,000001 Kilogramm wiegen würden, dann wäre das immer noch mehr als 73 Kilogramm. Ja, ich habe ein bisschen flapsig formuliert. Also mein Punkt ist einfach, wenn Sie eine pragmatische Statistik machen wollten, ja, dann könnten Sie ja auf die Idee kommen, okay, ich teile wer wiegt 74 Kilo, wer wiegt 75 Kilo, wer wiegt 76 Kilo. Und darauf würde ich dann antworten, das ist nicht so geschickt formuliert für Ihre Umfrage, weil niemand genau 74 Kilo wiegt, sondern Sie müssten Ihre Umfrage so machen, wer wiegt zwischen 73,5 und 74,5 Kilo und so weiter. Ich wollte eigentlich vor allem darauf raus, dass es sinnvoll ist, Intervalle anzugeben. Und das ist der Grund, warum man hier eben dieses Intervall dx angibt. Wenn Sie das überhaupt nicht irritiert hat, dann wollte ich kein Problem daraus machen, wo keins ist. Ja? Ich wollte mich mehr entschuldigen dafür, dass es da nicht steht, die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem Ort zu finden, ist das hier, sondern dass ich es halt präzise formulieren wollte, die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in einem Intervall der Breite dx und so weiter zu finden. Okay, Postulat 2. Das ist das sogenannte Korrespondenzprinzip. Für jede Observable gibt es einen entsprechenden Operator. Observable, messbare Größe, Operator, mathematisches Kochrezept. Eine Messung des Wertes der Observablen im Experiment wird durch Anwenden des Operators auf die Wellenfunktion des Systems simuliert. Ich glaube, das kann man einfach erstmal so hinnehmen. Ich wollte Ihnen gerne aber ein paar Operatoren nach dem Korrespondenzprinzip mal präsentieren. Also wir sind bei Postulat 2, Korrespondenzprinzip. Und wir kennen schon die observable Gesamtenergie. Und der zugehörige Operator lautet minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x. Das ist für Sie keine Neuigkeit, ja, das ist gerade aus der Schrödinger-Gleichung genommen, aber ich wollte Ihnen deutlich machen, dass das Prinzip immer das gleiche ist. Es gibt auch einen Operator für die kinetische Energie. Und diesen Operator können Sie direkt von hier aus ableiten. Der ist nämlich minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat. Wir haben auch einen Operator für die potenzielle Energie. Und da könnten Sie jetzt sagen, was ist der Operator für die potenzielle Energie? Das ergibt sich jetzt aus dem, was an der Tafel steht. Ja? Das ist v von x, genau. Das heißt, wir sehen, dass der Operator für die Gesamtenergie aus zwei Summanden besteht. Der erste Summand ist der Operator für die kinetische Energie. Und der zweite Summand ist der Operator für die potenzielle Energie. Und der Operator v von x würde ordentlich ausgesprochen lauten, multipliziere die Wellenfunktion psi mit der Funktion v von x. Das kommt jetzt hier ein bisschen schlecht rüber in dem knappen Aufschrieb. Gut, ich habe noch zwei, drei weitere Operatoren, die ich Ihnen gerne anschreibe. Dazu wische ich kurz die Tafel. Der nächste Operator ist der Impulsoperator. Und der lautet minus i h quer d nach dx. Wir haben den Operator für den Drehimpuls. Da möchte ich schon mal ein wenig vorarbeiten. Wenn Sie beispielsweise dieses Kreidestück irgendwie in Rotation versetzen, dann können Sie den Drehimpuls dieser Kreide beschreiben. Und was Ihnen klar sein sollte, ist, dass der Drehimpuls dieser rotierenden Kreide ein Vektor ist. Sie erinnern sich vielleicht an irgendeine rechte Handregel oder sowas. Wenn die Kreide so rotiert, bekommen Sie einen Drehimpuls, der senkrecht zu dieser oder der Rotationsachse entspricht. Wenn die Kreide so rotiert, steht der Drehimpuls in diese Richtung. Und wenn die Kreide x-beliebig rotiert, dann haben Sie eben einen Drehimpulsvektor mit drei Komponenten x, y und z-Richtung. Ich sehe, Sie erinnern sich begeistert an Ihren Physikunterricht aus, weiß nicht, Klasse 10 oder sowas. Und ich möchte Ihnen gerne den Drehimpuls in x-Richtung beispielhaft darstellen. Und Sie wüssten eben, Sie bräuchten einen Vektoroperator, um die drei Richtungen abzudecken. Und der Drehimpuls in x-Richtung, der Operator ist minus i h quer, Klammer auf, y d nach dz minus z d nach dy. Sie sehen, da hat man kartesische Koordinaten verwendet. Und der letzte Operator, den ich Ihnen andrehen möchte, ist der Ortsoperator. Und es ist einfach Multiplikation mit x. Und Sie ahnen schon, Sie haben eine Frage, bitte. Die Frage war, ob die Richtung des Drehimpulses einem sagt, in welche Richtung irgendwas rotiert. Und die Antwort war, doch, das ist so. Also Sie würden unterscheiden zwischen einem Drehimpulsvektor, der in diese Richtung zeigt, dann wäre die Rotation so, oder ein Drehimpulsvektor, der nach in die andere Richtung zeigt, dann wäre die Rotation genau andersrum. Das wäre so, genau. Gut. Dann, glaube ich, wäre jetzt das nächste Postulat an der Reihe. In jeder einzelnen Messung, die einem Operator A entspricht, treten als Ergebnis nur die Eigenwerte des Operators auf. Ich habe Ihnen diese Eigenwertgleichung nochmal hingeschrieben. Operator A auf Eigenfunktion ist Eigenwert mal Eigenfunktion. Daraus folgt zum Beispiel, wenn Sie nochmal zurückgehen zu der Situation Wasserstoffentladungslampe. Da sehen Sie, wenn Sie so eine Wasserstoffentladungsröhre betreiben und das emittierte Licht nach Wellenlängen aufsplitten, sehen Sie nur diskrete Spektrallinien. Und daraus können Sie ableiten, dass der Wasserstoff nur ganz bestimmte Energieniveaus besetzen kann. Sie können einem Atom nicht irgendeinen beliebigen Energiewert geben, sondern das Atom kann nur ganz bestimmte diskrete Energiewerte annehmen. Und das ist im Prinzip das, was Sie in Postulat 3 lesen. Wenn Sie jetzt für irgendein Atom, von dem Sie nicht wissen, welche Energie es hat, wissen wollen, was wären denn denkbare Möglichkeiten an Energieniveaus, die dieses Atom besetzen könnte, dann würden Sie nicht den Operator A nehmen, als allgemeinen Platzhalter, sondern Sie würden den Operator für die Gesamtenergie nehmen, den Hamilton-Operator, und würden für den Hamilton-Operator diese Gleichung lösen, würden dann unendlich viele Psi-Ns finden. Zu jedem dieser Psi-Ns gehört ein An. Und diese ganzen An's sind die möglichen Energiewerte, die dieses Atom einnehmen kann. Andere Werte sind nicht möglich. Und das Ganze können Sie aber jetzt eben nicht nur für Energien machen, sondern beispielsweise auch für Drehimpulse. Wenn Sie wissen wollten, welche Möglichkeiten hat ein Atom oder ein Molekül überhaupt einen Drehimpuls zu haben, dann würden Sie für den Operator A hier den Drehimpulsoperator einsetzen. Da irgendwo steht er noch. In x-Richtung minus i h quer y d nach dz minus z d nach dy würden die Gleichung lösen und würden hier bestimmte diskrete Werte für den Drehimpuls finden und wüssten dann, aha, nur diese Werte können eingenommen werden. Wenn Sie dann den Drehimpuls messen oder die Energie messen, wissen Sie, es muss einer von diesen Werten sein. Aber welchen Wert Sie bekommen, wissen Sie immer noch nicht. Das ist etwas, was auch vielen Philosophen große Schwierigkeiten gemacht hat. Da gibt es das berühmte Einstein-Zitat, Gott würfelt nicht. Und das bezieht sich auf eine ziemlich offensichtliche Analogie. Dieses Postulat 3 sagt Ihnen, welche Ergebnisse einer Messung sind überhaupt denkbar. Das würde dementsprechend, dass Sie sagen, okay, wenn ich mit einem Würfel würfel, dann kommt da entweder eine 1 oder eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6 raus. Aber Sie wissen nicht, welche Zahl rauskommen wird. Sie wissen aber ganz sicher, dass nicht 3,7 rauskommen wird. Und Sie wissen auch sicher, dass nicht 12 rauskommen wird. Sondern es wird eben 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 sein. Und genau das sagt dieses Postulat 3. Mit dieser Gleichung kann ich mir ausrechnen, welche Werte überhaupt möglich sind. Aber ich kann für mein System nicht vorhersagen, was rauskommen wird. Was ich machen kann, ist, ich kann was über Wahrscheinlichkeiten sagen. Nehmen wir mal an, Sie würfeln 100 Mal mit einem Würfel. Was würden Sie denn erwarten, was Sie im Mittel bekommen? Na, wenn Ihr Würfel in Ordnung ist, wahrscheinlich 3,5. Womit Sie immer noch nicht wissen, was bei einem einzelnen Wurf rauskommt. Aber Sie wissen, wenn Sie sehr, sehr oft das Experiment machen, ich würfle, dann können Sie sowas wie einen Erwartungswert angeben. Auch wenn der Erwartungswert selbst niemals, also in diesem speziellen Fall, niemals genau getroffen werden kann. Sie wissen, bei einem einzelnen Wurf werde ich niemals eine 3,5 würfeln. Aber wenn Sie natürlich 1000 Mal würfeln, dann im Mittel eben 3,5. Jetzt kommen wir zu quantenmechanischen Systemen und zum letzten Postulat, das Postulat 4. Das ist ein bisschen länglich. Wir gehen mal Zeile für Zeile durch. Wird der Wert A, der observablen A, in vielen identischen erstellten Systemen im Zustand Psi von x und t gemessen, ist der Erwartungswert irgendeine komplizierte Formel. Dazu muss man zuerst mal wieder die umständliche Formulierung honorieren. In vielen identisch erstellten Systemen im Zustand Psi von x und t. Was Sie beim Würfel machen können, ist, Sie können würfeln, ich würfle eine 4. Sie können den gleichen Würfel wieder nehmen, würfeln wieder, kriegen jetzt eine 2. Würfeln wieder, kriegen nochmal eine 2. Würfeln wieder, kriegen eine 6 und so weiter. Das können Sie mit quantenmechanischen Systemen nicht machen. Denn beim quantenmechanischen System greifen Sie durch die Messung in das System ein. Mit anderen Worten, wenn Sie beispielsweise ein System haben, bei dem als Energie 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 rauskommen kann, und Sie messen die Energie, dann wissen Sie nur, dass eine von diesen Werten rauskommen kann, aber Sie wissen nicht welcher. Jetzt kommt 2 raus. Wenn Sie jetzt das gleiche System, bei dem Sie gerade 2 gemessen haben, nochmal messen, kommt wieder 2 raus. Sie haben es ja gerade gemessen. Und wenn Sie es nochmal messen, kommt wieder 2 raus. Das heißt, Sie haben in dem Moment, in dem Sie gemessen haben, die Energie festgelegt. Vor der Messung war das aber nicht so. Und deswegen steht hier, dass Sie viele identisch erstellte Systeme haben müssen. Es wäre wie, wenn Sie 1000 Würfel kaufen und mit jedem nur einmal würfeln dürfen. Sie haben halt Glück, dass ein Würfel kein quantenmechanisches Objekt ist, sonst könnten Sie jeden Würfel nur einmal verwenden. Das wäre unpraktisch. Wie können wir jetzt diesen Erwartungswert ausrechnen? Der Erwartungswert A, wir schreiben den Erwartungswert in diesen spitzen Klammern hier. Diese spitzen Klammern sollen einfach bedeuten, das ist der Wert, den Sie erwarten würden, wenn Sie das Experiment 1000 Mal durchführen oder sowas im Mittel. Das nennt man Erwartungswert. Und Sie können diesen Erwartungswert ausrechnen, indem Sie das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern A Psi dx bilden, wobei Psi die Wellenfunktion ist, die das System, also jetzt vielleicht wieder das Elektron beschreibt, und A der Operator ist, der zugehörig ist zur Observablen A. Und dann teilen Sie noch durch das Integral Psi Stern Psi dx. Wenn Sie es lieber in einer Bra-und-Ketch-Schreibweise haben, wäre das Psi A Psi geteilt durch Psi Psi. Was der Nenner ist, wissen Sie vielleicht schon. Was ist Integral Psi Stern Psi dx? Ja? Sagen Sie es nochmal. Das ist richtig, das ist das Betragsquadrat von Psi, das stimmt. Können Sie mir einen konkreten Zahlenwert sagen? Ist 1, genau. Das heißt, in aller Regel steht hier im Nenner eine 1. Ich schreibe Ihnen das nur deswegen so vollständig hin, weil wir Ihnen oft Übungsaufgaben geben, wo wir Ihnen eine Funktion Psi vorgeben, die wir nicht normiert haben. Und wenn diese Funktion nicht normiert ist, also wenn das nicht 1 ist, dann müssen Sie das korrigieren, indem Sie durch dieses Integral teilen. In aller Regel arbeiten Sie aber sonst mit normierten Funktionen, dann ist der Nenner 1. Gut. Dieses Postulat 4 hat noch einen zweiten Teil, den wir zumindest mal lesen können. Da steht, da steht, wenn Sie Psi von x und t ausdrücken können als eine Linearkombination von phi n, wobei gilt, dass a auf phi n a n phi n ist. Damit wissen Sie schon, aha, die phi n's sind offensichtlich Eigenfunktionen zum Operator a. Und wenn Sie eine Funktion Psi als Superposition der Eigenfunktion ausdrücken, dann können Sie eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung machen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie den Eigenwert an finden. Das ist jetzt sehr verklausuliert. Ich würde das gerne am Montag nochmal viel, viel ausführlicher sagen, aber damit Sie sozusagen auch wirklich gespannt am Montag in unsere Veranstaltung kommen und gar nicht erwarten können, zu hören, was es damit auf sich hat. Nochmal kurz die Idee. Ja. Diese Werte A, also die Wahrscheinlichkeit Pn, einen bestimmten Wert An zu finden, würde beim Würfeln bedeuten, wie hoch, oder beim Würfel sind die An die möglichen Ergebnisse, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und wir würden Ihnen hier die Pns dazu liefern, also die jeweilige Wahrscheinlichkeit, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 zu würfeln. Jetzt ist es beim Würfel trivial, wenn der Würfel ideal ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu würfeln ein Sechstel, die Wahrscheinlichkeit 2 zu würfeln ein Sechstel, die Wahrscheinlichkeit 3 zu würfeln ein Sechstel und so weiter. Das gilt natürlich im Allgemeinen für ein quantenmechanisches System nicht, sondern da haben Sie vielleicht, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit als Energie minus 13,6 Elektronenvolt zu finden. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht größer als die Wahrscheinlichkeit, minus 2 Elektronenvolt zu finden. Das steht alles in diesen Formeln. Das würde ich Ihnen dann aber am Montag nochmal präsentieren. Mir wäre es lieber, wir würden jetzt die verbleibende Zeit, die noch nur sehr knapp ist, dazu nutzen, um nochmal Rückfragen von Ihnen zu beantworten. Also mit anderen Worten, vergessen Sie mal bitte diesen zweiten Teil hier unten, den erkläre ich Ihnen nochmal ausführlich. Was haben Sie noch? Die Frage war, warum muss bei der Normierung dieses Psi hier komplex konjugiert mit Psi Stern sein? Das liegt daran, dass man gefunden hat, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem Ort zu finden, gegeben ist durch Psi Stern Psi. Und wenn Sie das berücksichtigen wollen, wenn Sie das als gegeben hinnehmen, und das tun Sie, das ist ein Postulat, ja, das, was halt unseren Theorieraum aufspannt, wenn Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden, ist Psi Stern Psi, dann integrieren Sie bitte über alle Orte. Das ist genau dieses Integral. Und dann muss die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an irgendeinem Ort zu finden, muss dann 1 sein. Und deswegen folgt aus dem Postulat 1, wo Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit P ist Psi Stern Psi, dass in dieser Normierung hier auch ein Psi Stern Psi stehen muss. Die Frage war, ist die Berechnung von Postulaten die, dass sie funktionieren? Also, als man angefangen hat, die Quantenmechanik aufzubauen, hatte man einfach sehr unerwartete experimentelle Ergebnisse vor Augen und hat versucht, diese Ergebnisse zu beschreiben. Und das war eine ganze Reihe von ziemlich jungen Menschen, fast nur Männer, glaube ich. Wir reden jetzt von Leuten, die 21 waren oder sowas, als sie diese Theorien aufgeschrieben haben. Also ziemlich genau in ihrem Alter. Und die haben probiert, ein Modell aufzubauen, was es ihnen ermöglicht, experimentelle Vorhersagen zu treffen. Und ich zeige Ihnen vielleicht noch mal kurz ein Bild von der Postkarte, die ich ganz, ganz niedlich finde in dem Zusammenhang. Das ist diese hier, ja. Also hier wird zum Beispiel geschrieben, sehr verehrter Herr Bohr, anbei die Fortsetzung unserer Arbeit, siehe Zeitschrift für Physik, bla bla bla. Und dann steht eben hier, wir gratulieren zur Bestätigung Ihrer Theorie. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Ihr Ergebner Walter Gerlach oder sowas. Also das war eine Zeit, da hat man sehr stark miteinander gerungen, was schreibt man als Theorie auf, passt das Experiment dazu und so weiter. Und man hat dann eben letztendlich eine Reihe von relativ wenigen Postulaten gefunden, die es ermöglichen, die Experimente zu beschreiben. Ich hatte das ganz eingangs schon gesagt, wir wissen, dass die Theorie sicher falsch ist, weil sie nicht funktioniert für Galaxien. Aber wir können eben mit Hilfe dieser Postulate sehr, sehr gut beschreiben, wie Atome und Moleküle funktionieren. Und da Sie sich für Atome und Moleküle interessieren müssen, brauchen Sie diese Theorie dazu. So, und das ist ein wunderbares Schlusswort für den Start ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein schönes solches und dann bis Montag. Danke.